Zur Manipulation der Bevölkerungszusammensetzung. Seit dem 17. Jahrhundert verbreitete sich in China die Sitte des Opiumrauchens. Wahrscheinlich haben die Araber die Chinesen das Opiumrauchen gelehrt, denn vor dem 17. Jahrhundert waren die Chinesen keine Opiumraucher. Opiumrauchen bedeutet für die Menschen, die es tun, einen fragwürdigen, aber starken Genuss. Denn der Opiumraucher verschafft sich die mannigfaltigsten aus dem Astralischen herausgeborenen Fantasien, in denen er lebt. Es ist wirklich eine andere Welt, die auf rein materiellem Wege erreicht wird. Als nun die Leute, die in der angegebenen Weise von England aus mit China Handel trieben, bemerkten, dass unter den Chinesen immer mehr und mehr die Sitte, die Leidenschaft des Opiumrauchens überhand nahm, da richteten sie in Bengalen, in Indien weite Mondkulturen ein, um das Opium zu gewinnen. Denn es weiß jeder, der die Gesetze einer solchen Sache kennt, dass nicht nur die Nachfrage das Angebot erzeugt, sondern dass umgekehrt das Angebot auch wiederum die Nachfrage hervorbringt. Wenn man recht viel anbietet, dann entsteht nach diesem oder jenem Artikel ein besonders starkes Bedürfnis. Das weiß jeder Nationalökonom. Und auch dafür wurde nun der ostindischen Gesellschaft von England aus das Monopol gegeben, in China das Opium einzuführen. Und je mehr man einführte, desto mehr verbreitete sich in China dieses Übel des Opiumrauchens. Nun, ich wähle gerade dieses Beispiel, weil so etwas wirklich einen tieferen kulturhistorischen Untergrund hat, wenn man alle Faktoren in Erwägung zieht. Denken Sie doch nur einmal, dass sie mit dem Einimpfen des Opiums, da es auf die Seele wirkt, wirklich in das ganze geistige Leben eines Volkes oder derjenigen Menschen, denen sie das Opium liefern, eingreifen. Aber die Chinesen sahen die armen, ausgemergelten Opiumraucher. Der Opiumraucher kommt allmählich ganz herunter und es war nach und nach zu bemerken, welchen Einfluss für das Dekadentwerden weiter Schichten der Bevölkerung in China dieses Opiumrauchen hat. Als die Chinesen das bemerken, war die Folge davon, dass sie 1794 das Opium verboten. Sie wollten kein Opium mehr in ihr Land hereinlassen. Nun, wie das so geht. Verbote hindern manchmal nicht den Handel mit dem, was verboten ist. Man findet Mittel und Wege, die Sache doch zu verhandeln. Nun kurz, der Opiumhandel blühte und war von einigen tausend Kisten im Jahr 1773 auf 30.000 Kisten im Jahre 1837 gestiegen, in wenigen Jahrzehnten. Das, was dafür erlöst wurde, etwa 30 Millionen Franken im Jahre, floss nach Britisch-Indien. Als die Sache so überhand genommen hatte, wussten sich die Chinesen nicht mehr anders zu helfen als dadurch, dass sie die Opiumladungen, die ankamen, mit Beschlag belegen ließen. Aber das schuf den Opiumhandel nicht aus der Welt. Von der einen Seite war ja gar nicht der Wille dazu da, den Opiumhandel aus der Welt zu schaffen. Da wussten sich die Chinesen nicht anders zu helfen, als ein neues Gesetz zu machen, das alle beim Opiumhandel betroffenen Personen von chinesischen Gerichten mit dem Tod bestraft werden sollte und dass die Schiffe fortan mit Beschlag belegt werden sollen. Zunächst wurden die in China befindlichen Engländer aufgefordert, China zu verlassen, und von Indien her wurde bewaffnete Hilfe gefordert. Man besetzte sozusagen das Gebiet. Und da die Chinesen ziemlich tapfer auf ihrem Standpunkt beharrten und doch jeden köpfen wollten, der Opiumhandel trieb, so trieb man scheinbar keinen Opiumhandel. Und da die Chinesen die britischen Schiffe mit Opium mit Beschlag belegen wollten, schickte man scheinbar keine Schiffe hin. Man verlud nämlich in Indien das Opium auf amerikanische Schiffe. Und auf amerikanischen Schiffen kam jetzt ebenso viel, ja sogar, die Dinge steigerten sich, immer mehr Opium in China an. Aber alle die Dinge führten 1840 endlich zum Krieg zwischen England und China. So war der Hergang ein ganz notwendiger, der nicht anders hat kommen können. Man hat aber auf das Seelenleben von der materiellen Seite her einen großen Einfluss ausgeübt und es spielte sich etwas ab, was mit dem ganzen Weltprozess zusammenhängt. In England wusste man, um was es sich handelte. Was wusste man denn? Ja, in England wusste man, dass man von China aus England überfallen habe. So sagte man nämlich dazu mal. Und zwar aus dem Grunde, weil die Chinesen nicht leiden wollten, dass England in Indien seine Opiumkulturen, Mondkulturen hat und weil die Chinesen selber ihren Mond pflanzen wollen. So sagte man. Das wusste man ganz genau und dann wusste man noch, dass die Chinesen Barbaren sind. Das war es, was man dazu mal in England wusste. Es war ein trauriger Krieg, dieser Krieg 1840. Der englische Konsulatsbeamte, der diesen ganzen Krieg mit angesehen und eigentlich auf dem Gewissen hatte, kam eines Tages in einen merkwürdigen Ruf, der vielleicht begründet war. Er kam in den Ruf, dass er Neigung habe, mit den Chinesen Friedensverhandlungen einzuleiten. Da wurde er gestürzt. Und es kam nicht Lloyd George. Pottinger hieß er dazumal. Es kam ein gewisser Pottinger an die Stelle des Elliot, der Friedensverhandlungen einleiten wollte. Der Krieg sollte bis zum bitteren Ende geführt werden, das heißt, bis die Inseln Chusan, die Städte Ningpo und Amoy genommen waren, bis die Engländer bis Nanking vorgerückt waren und bis 1842 China allen Mut verloren hatte. Hongkong kam auch an England. Fünf Häfen in China wurden schrankenlos dem Opiumhandel geöffnet. Britische Konsuln wurden eingesetzt. 97,5 Millionen Kriegsentschädigung, also außer den früheren von den Chinesen, wie soll man sagen, erpressten 25 Millionen will ich nicht sagen, aber ein anderes Wort möchte ich dafür haben, das ich im Augenblick nicht finde. Außer den schon früher erpressten 25 Millionen kamen jetzt noch 97,5 Millionen Kriegsentschädigung dazu.